So, hat euch der Film gefallen?
Sehr schön.
Hat euch irgendjemanden der Film angesprochen? Habt ihr euch darin wiedererkannt? Vielleicht. Also uns hat die Dreharbeiten als Hauskreis ganz viel Spaß gemacht. Es war eine sehr lustige Aktion. An dem Tag hat es nur geregnet, aber es ging trotzdem. Und es war ganz spannend. Frag mal deinen Nachbarn, ob er schon mal verliebt war. Es ist doch ganz interessant, dass wahrscheinlich die meisten hier in diesem Raum schon mal verliebt waren. Ich bin gerade auch verliebt in eine ganz tolle Frau. Sie ist nur leider weit weg. Heute soll es um das Thema gehen, verliebt sein und erste Liebe, hauptsächlich um die erste Liebe. Ich möchte es vergleichen, kann man es vergleichen mit dem Verliebtsein? Geht es? Gibt es da Parallelen? Und ein sehr gutes Beispiel in der Bibel ist das Hohelied der Liebe, wo die Liebe gut beschrieben wird. Oder besser kann sie eigentlich nirgendwo, glaube ich, anders beschrieben werden. Und zwar in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3 fange ich mal an. Ich lese es aus einer ein bisschen anderen Übersetzung. Vorne steht die Luther, ich lese es aus der Elberfelder. Und ihr könnt es ja in eurer Bibel auch mitlesen, wenn ihr möchtet. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schmale Zimpel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nütze es mir nichts. Ich habe das in einem Satz kurz zusammengefasst. Jede Gnadengabe ist nichts ohne die Liebe. Es sind einfach menschliche Werke. Was sind Gnadengaben? Dort sind ein paar aufgelistet. Zum Beispiel Weissagung oder wenn wir Erkenntnis über etwas haben, unser Glaube, wenn wir Opfer bringen, den Zehnten oder irgendeinen Dienst, wenn wir uns anderen Menschen hingeben, das sind Gnadengaben. Und in den drei Versen wird gesagt, wenn wir das nicht aus der Liebe zu Gott tun oder machen oder leben, dann ist es etwas aus uns heraus. Und dann kann das Gott nicht segnen. Das ist nicht sein Wille. Sein Wille ist, dass wir alles aus der Liebe zu ihm machen. Ich habe über meine Motivation nachgedacht. Wie ist das bei mir? Ich habe festgestellt, anfänglich ist es oft, wenn man etwas tut oder wenn man einen Dienst anfängt, zum Beispiel den Kinderdienst, dann ist man zu 100% dabei. Dann macht man das zu 100% für den Herrn. Und wenn ich im Nachhinein über gewisse Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, nachdenke, stelle ich fest, dass es oft abschwächt, dass ich das dann aus eigenem Nutzen mache oder nicht mehr aus der Liebe, sondern weil es halt gemacht werden muss oder damit ich von jemandem Anerkennung bekomme, damit ich Lob erhalte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wieso wir das aus uns heraus machen und nicht aus der Liebe. Und Gott kann es nicht segnen, wenn wir es von unserer eigenen Stärke machen. Der Toni hat heute was ganz Tolles zu den Sommerferien gesagt, wo ich dachte, das passt zur Predigt. Und zwar, oft sind wir ausgelaugt und deswegen brauchen wir dann Ferien. Und wir sind oft ausgelaugt, weil wir aus eigener Anstrengung vieles machen und nicht aus der Liebe. Wenn wir aus der Liebe heraus unseren Dienst tun, dann gibt uns Gott die Kraft. Und wenn wir es aus eigener Anstrengung versuchen, dann stelle ich immer wieder in meinem Leben fest, dass es mir schwierig fällt, schwer fällt. Und erst wenn ich wieder zurückkomme und Jesus um Hilfe bitte und sage, ich mache es nur für dich, dann geht es wirklich von einer Sekunde auf die andere, passieren oft Dinge oder man bekommt Ideen und es geht wieder. Sein Wille ist es, dass wir unser ganzes Handeln aus einer Liebesbeziehung zu ihm stattfindet. Was heißt die erste Liebe? Wie kann ich sie mir vorstellen? Ich möchte noch mehr Bezug zum Verliebtsein herstellen. Verliebtsein heißt ja, dass man dem anderen gefallen möchte. Man möchte dem anderen was Gutes. Man erfüllt dem anderen Wünsche. Man überrascht den anderen. Man kann ihm nichts Schlechtes tun. Das würde sich widersprechen. In dem Video war es ganz gut gezeigt, vor allem wie es ist, bevor man in einer Beziehung ist, solange wie man noch verliebt so richtig ist und den anderen noch nicht hat. Denn man schwärmt voneinander, man ist Feuer und Flamme, man denkt nur noch an den anderen. Und so soll es auch in Bezug auf Jesus sein. Wir sollen an ihn denken und in ihn verliebt sein. In den nächsten Versen ist auch eine gute Beschreibung. Verse 4 bis 7 in 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Was ich festgestellt habe, wo ich das erste Mal das durchgelesen habe, vor ein paar Wochen, war, es gibt keinen Punkt in diesem vier Versen. Es ist ein zusammenhängender Satz. Das hat mich angesprochen. Die Liebe ist dort drin erklärt und sie ist zusammenhängend. Es sind nicht einzelne Bestandteile, die dort reingehören oder rausgehören, sondern es gehört alles zusammen. Und die Liebe ist einfach und nicht anstrengend. Ich werde es gleich nochmal lesen und lasst es euch wirklich durch den Kopf gehen, was Liebe heißt. Es ist dort wunderbar beschrieben. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. So wie es hier beschrieben ist, liebt Jesus und Gott uns. Das ist wirklich die Liebeserklärung an uns Menschen von Gott. Und so sollen wir auch Jesus die Liebeserklärung zurückgeben. In dem Video waren zum Schluss mehrere Bibelverse. Und die ersten Bibelverse davon sollen zur Ermahnung von Gott an uns sein. Dort heißt es, wir sollen zurückkommen zur ersten Liebe. Dazu Offenbarung 2, Vers 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken. Und wenn du nicht Buße tust, Das heißt, wir hatten schon einmal diese Liebe. In Vers 2, den habe ich jetzt nicht gelesen, dort lobt Jesus die Gemeinde in Ephesus, ja, für die Werke, die sie getan haben. Jesus meint dort nicht die Werke, die sie aus Liebe zu ihm getan haben, sondern sie haben sich selber angestrengt, gut zu leben und die Gemeinde aufzubauen. Aber sie haben es aus eigener Anstrengung gemacht. Jesus lobt es. Aber in Vers 4 sagt Jesus wirklich ganz deutlich, er hat etwas dagegen, wenn wir die erste Liebe verlassen. Er möchte das nicht. Und wenn wir unser eigenes Ding machen. In Vers 5a heißt es Werke. Was sind Werke? Oder was heißt es, die Werke mit der ersten Liebe? Ich habe nach meiner Bekehrung überlegt, was habe ich da getan oder was ist damit gemeint? Soll ich das machen, was ich am Anfang gemacht habe, nach meiner Bekehrung? Ich glaube, es ist damit gemeint, mit welcher Einstellung habe ich alles gemacht, mein ganzes Leben gestaltet. Ich glaube, das ist mit den Werken gemeint, dass wir das mit dieser Liebe, dass wir an diese Liebe denken sollen und zu dieser zurückkommen sollen. In Vers 5 Ende beschreibt Jesus, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich finde, das ist nicht nur ein Hinweis, sondern es hat eine ganz klare Bedeutung. Wenn wir nicht Buße tun, dann wird Jesus unseren Leuchter wegschieben. So steht es da. Es ist nicht nur das bei dem Verliebtsein, es ist nicht nur das euphorische Verliebtsein gemeint, sondern es ist auch eine tiefe Liebesbeziehung, die meistens nach dem Verliebtsein entsteht. Das ist auch bei Jesus gemeint. Die erste Liebe soll nicht nur ein lebenslanges Dauerhoch sein von Verliebtsein, sondern zu einer tiefen Liebe wachsen. Überleg mal, ob du nach deiner Bekehrung oder zu einem anderen Zeitpunkt diese Feuer und Flamme für Gott hattest. Ob du dort dich daran erinnern kannst, so Feuer und Flamme gewesen zu sein. Vielleicht bist du es ja jetzt auch noch. Aber ich weiß aus meinem Leben, dass es oft nicht immer so ist. Bei der Ehe ist es auch so, die Entwicklung, dass man erst, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich weiß es von vielen, die sagen es mir, dass man erst verliebt ist und danach eine tiefe Liebe entsteht. Und was ich ganz toll finde, wenn mir Leute sagen, die 40 Jahre verheiratet sind oder 20 Jahre, dass sie immer noch verliebt sind. Das finde ich immer ganz toll. Im Video war es genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr dort Liebe gesehen habt bei dem Gespräch zwischen den beiden, die 45 Jahre verheiratet waren. Ich habe dort keine Liebe gesehen. Ich habe dort genau das Gegenteil halt gesehen. Und ja, dort wurde sich nur angezickt und den anderen fertig gemacht. Da war nichts davon. Also Jesus möchte, dass wir verliebt sind in ihn und dass wir danach eine tiefe Beziehung, tiefe Liebe zu ihm bekommen. Können wir das selbst wiederbekommen? Können wir uns selber anstrengen und versuchen, diese Liebe zu bekommen? Das geht nicht. Das können wir nicht schaffen. Jetzt möchte ich noch in Römer 13, Vers 9, Römer 13, Vers 9b bis 10 lesen. Muss ich mir erst finden. Das war der Vers 10 Ende war auch in dem Video. Schauen wir mal, wie es da steht. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. In Mose, dort sind die Gesetze. Das ist aber 2. Mose. Normalerweise steht es in meiner Bibel. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war in dem Video. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich sehe hier Parallelen zum Verliebtsein. Alles gibt man für den anderen, so wie man sich selbst liebt. Man übersieht Fehler, man rechnet sie dem anderen nicht an. Egal was meine Freundin tut oder sagt, ich liebe sie einfach und ich kann ihr nichts Böses tun. Haben wir diese Liebe? Ich habe festgestellt, um das festzustellen, ob wir diese erste Liebe haben, müssen wir uns eigentlich nur fragen, wie verhalte ich mich gegenüber zum Beispiel Arbeitskollegen oder Freunden oder Nachbarn oder Eltern oder Autofahrern? Oft fängt unser Fehlverhalten in unseren Gedanken an, wo wir über den anderen schimpfen und meckern und er soll da endlich fahren oder ich will mir von meinen Eltern gar nichts sagen lassen. Oft fängt es erst in unseren Gedanken an und danach kommt es aus unserem Mund heraus. Im Video war es ganz schön zu sehen, die haben sich verbal schön fertig gemacht, so wie es nicht bei uns sein sollte, aber oft ist, vielleicht nicht so, aber auf andere Art und Weise. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich liege auch nicht immer richtig. Und nach Römer 13, Vers 10, das muss ich mir genauso zu Herzen nehmen wie jeder von euch. Und während der Vorbereitung habe ich mir gedacht, eigentlich predige ich nicht zu euch, sondern zu mir. Und ihr seid nur die Zuhörer. Diese Liebe geht nicht aus Selbstproduktion. Diese können wir nicht selber haben. Das geht nicht. Meine Frage an dich: Willst du etwas verändern? In Vers 10, das ist mir noch aufgefallen, dort steht, wenn ich die Liebe habe, dann erfülle ich das Gesetz, die 10 Gebote. Also wenn ich diese habe, dann erfülle ich sie. Und für meinen Verstand war das nicht einfach zu verstehen. Und doch ist es logisch, weil ich habe mir gedacht, wenn ich diese Liebe habe, dann halte ich das Gesetz, also habe ich diese Liebe noch nicht ganz, sonst würde ich das Gesetz halten. Das war jetzt kompliziert, oder? Aber es ist einfach, wenn wir diese Liebe haben, dann halten wir das Gesetz. Dann, das ist gar keine Anstrengung, das ist einfach Liebe. Das soll euch jetzt nicht runterziehen, sondern eher zum Nachdenken und Handeln und eher ins Gebet und zur Buße führen. Und wie ihr diese Liebe wieder bekommt, das hört ihr nachher von Markus.
Aber dazwischen wird dann noch was von mir. Der Johannes hat jetzt schon erklärt, was die erste Liebe sein kann oder was es ist. Und hat das auch sehr gut verglichen mit dem Verliebtsein. Und ich möchte es jetzt aber auch nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen. Kannst du die erste Folie? Genau, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das werden, ja, der Großteil wird das kennen. Ihr auch, gell? Ihr schaut schon, ihr kennt die Bilder vielleicht sogar schon aus dem Kinderdienst. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn hat der jüngere Sohn von dem Vater hat sich das Erbe auszahlen lassen und hat dann auch seinen Vater verlassen, hat das gesamte Erbe hat er wirklich verprasst, bis er komplett pleite war und letztendlich war dann auch Hungersnot in dem Land. Und er hat dann auch bei den Schweinen gelebt und hat sich da in der Zeit dann auch daran erinnert, dass wirklich die Tagelöhner von seinem Vater, dass die besser gehabt haben wie er jetzt. Und ihm war zwar klar, er kann nicht wieder zurück, dass alles so ist wie vorher, aber er hat sich gedacht, er geht zu seinem Vater und möchte dort als Tagelöhner anfangen. Und er ist zu seinem Vater, ich kann mir vorstellen, ihm ist das auch nicht direkt leicht gefallen, und hat sich dann bestimmt schon überlegt, was er ihm jetzt direkt sagt. Und der Vater hat ihn aber schon gesehen und ist ihm entgegengekommen. Das sieht man da jetzt auch bei den Bildern. Und er hat sich wirklich unglaublich darüber gefreut, dass er seinen Sohn wieder hat. Und hat auf der Stelle sofort ein Riesenfest ausgerichtet. Und er hat ihm auch natürlich gleich sofort wieder die besten Klamotten gegeben, hat ihm einen Ring wieder an den Finger gesetzt und sie haben richtig gefeiert. Und beim nächsten Bild lesen wir: Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Also sie müssen wohl wirklich richtig gefeiert haben, dass der das von der Ferne schon mitgekriegt hat. Die nächste Folie. In Vers 28 steht: Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Also er war wirklich zornig und hat sich gedacht, ja, der hat jetzt sich das ganze Geld auszahlen lassen und seinen Vater verlassen und im Stich lassen und ihm vielleicht auch, er hat deswegen bestimmt mehr Arbeit gehabt und wollte überhaupt nicht reingehen, hat keine Lust gehabt, da zu mitfeiern und hat das überhaupt nicht verstehen können, was da jetzt los ist. Aber der Vater, der hat ihn von drin anscheinend schon gesehen und ist zu ihm rausgegangen und hat ihn gebeten zum Mitfeiern. Und das finde ich eigentlich wirklich beeindruckend und ist mir vorher noch nie so aufgefallen, dass der Vater wirklich zu ihm rausgeht und ihm bittet, dass er mit reinkommt. Und der war wirklich drin beschäftigt, er hat getanzt, er hat gefeiert und hat das einfach trotzdem gemerkt, dass der andere Sohn von der Arbeit heimkommt. Nächste Folie. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Also der ältere Bruder, er hätte alles haben können. Und er hätte wahrscheinlich jederzeit hätte er Partys feiern können, auch mit seinem Vater und hätte einfach die Freuden des Lebens auch genießen können, aber er war wahrscheinlich wirklich beschäftigt und hat das einfach, ja, hat sein Pflichtbewusstsein, hat er sich wirklich auch ernst genommen und hat am Vater da geholfen, hat einfach seine Arbeit gemacht und hat wahrscheinlich keine Zeit gehabt zum Feiern und ist vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass er zu seinem Vater gehen kann und ihm fragen kann, ob er irgendwas haben kann, dass er wirklich was kriegt. Und der Vater sagt da wirklich, also dass er alles haben hätte können und dass er sich aber jetzt über das gefreut und dass sein Bruder wieder da ist. Es ist ja nicht nur der Sohn von dem anderen, es ist ja auch sein Bruder, dass er sich über den freuen kann. Und ich habe nur eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo ich finde, das passt ganz gut. Das ist Martha und Maria. Steht in Lukas 10, 38 bis 42. Ich lese die ersten zwei Verse mal vor. Einer steht da vorn. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Also es war erstmal die Martha, die Jesus eingeladen hat. Die Maria war da erstmal außen vor. Und Jesus ist dann gekommen und die Maria hat sich gleich mal zum Jesus geguckt und hat ihm wirklich zugehört. Und die Martha, naja, die war beschäftigt. Bei der nächsten Folie. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Also die Martha hat, wie auch der ältere Sohn in dem vorherigen Gleichnis, die hat wirklich viel gearbeitet und die war wirklich beschäftigt und sie wollte das aber auch für den Herrn machen. Also sie hat das nicht nur für sich gemacht, sondern sie wollte dem Herrn dienen. Sie wollte, dass es ihm gut geht, wenn er in ihrem Haus ist. Und sie wollte wahrscheinlich das alles perfekt machen und hat sich dadurch selber wahnsinnig auch unter Druck gesetzt. Aber sie hat sich natürlich auch von ihrer Schwester im Stich gelassen gefühlt, die beim Jesus da geguckt ist, die ihrer Meinung nach nichts da hat, einfach nur so faul rumgesessen. Und vielleicht war es aber auch neidisch oder eifersüchtig auf ihre Schwester, die die Zeit wirklich mit Jesus verbracht hat, die da gesessen ist, die einfach die Worte von Jesus gehört hat. Das hat sie wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, was er alles erzählt hat, weil sie war ja mit anderen Sachen beschäftigt. Und in der nächsten Folie. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich glaube, da war die Martha erstmal baff, weil die hat bestimmt damit gerechnet, dass Jesus dann zu Maria geht und sagt: Jetzt helf mal deiner Schwester, die schuftet da ganz allein. Aber er hat ganz was anderes zu ihr gesagt. Und Ich finde es auch einmal schon interessant, dass die Martha das nicht direkt zu Maria gesagt hat, sondern die ist zum Jesus gegangen und hat ihm das gesagt. Gell? Hat vielleicht gemeint, ja, vielleicht hört die Maria auf ihm mehr. Vielleicht hat sie das sowas schon öfters gesagt, wenn irgendwas war, ich weiß es nicht. Und ich glaube aber auch nicht, dass Jesus die Arbeit von der Martha geringschätzen wollte. Und er hat sehr wohl gesehen, dass sie wirklich beschäftigt war und ja, dass sie sich viel Mühe damit gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass er ihr Vorwürfe machen wollte, sondern ich glaube, er wollte sie einfach auf das Wesentliche hinweisen, dass sie einfach nachdenkt und schaut, was ist denn der Mittelpunkt im Leben? Ist es, dass wenn jetzt Jesus da ist, dass ich ja einfach mich wie in der jetzigen Zeit in Diensterei stürze und mache, sondern dass ich mich aufs Wesentliche konzentriere und das ist der Glaube an Jesus. Und da geht es uns vielleicht auch manchmal so wie in dem ersten Gleichnis, wie dem älteren Bruder, der eifersüchtig ist, wenn jetzt auf einmal da der verlorene Bruder zurückkommt und jeder freut sich jetzt über den und man selber hat die ganze Zeit geschuft und das sieht anscheinend keiner. Und vielleicht geht es uns jetzt eben so auf, dass wir eifersüchtig sind auf vielleicht geistliche Geschwister, die sich frisch bekehrt haben, wo wir denken, wow, bei denen ist echt alles nur voll euphorisch und die haben das Feuer und man selber macht nur und es passiert nichts. Und vielleicht da war auf andere Geschwister, die schon lange beim Herrn sind und wo man meint, ja, die haben eine viel engere Beziehung zu Gott. Und so ist es halt auch, dass man vielleicht manchmal so sind wie die Martha, die eben auch nur die anderen sieht, dass die, wo man meint, die machen nichts, die sitzen jetzt nur da und irgendwie genießen und man selber macht und tut. Und wir können aber auch jederzeit wie der ältere Sohn zu unserem Vater und mit ihm feiern. Oder wie die Martha, dass wir uns wirklich zu Jesus sitzen und ihm zuhören. Und unsere Arbeit natürlich trotzdem deren, aber einfach ja, mit einer anderen Einstellung und aus der Liebe einfach heraus, das der Johannes vorher gesagt hat. Und wir können ihm da wirklich wieder zurückkommen und da wird uns jetzt, wie angekündigt, der Markus noch was sagen.
Vorweg, ich habe leider versäumt, mir auch eine Präsentation zu erstellen. Das heißt, ihr müsst jetzt in die Bibel gucken und mir besser zuhören. Wir haben jetzt gehört, was es bedeutet, die erste Liebe zu verlassen, was die erste Liebe ist. Nämlich, dass wir, wenn wir die erste Liebe verlassen, dann tun wir etwas ohne Liebe zu Gott und ohne Liebe zu den Mitmenschen. Oftmals tritt diese Routine, der Alltag an die Stelle, wo einmal verliebt sein, wo einmal Feuer war. Ich möchte jetzt, wie schon angedeutet, Dinge erwähnen, wie wir wieder zurückkommen können zu dieser ersten Liebe. Und ganz wichtig, ich möchte vorwegstellen, wir wollen niemanden einreden irgendwie, dass hier welche sind, die erste Liebe verlassen haben. Ich möchte vorwegstellen einen Vers aus 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Das ist ganz wichtig. Und wisst, dass Jahwe erforscht alle Herzen und alle Gebilde der Gedanken, kennt er. 1. Chroniker 28, Vers 9. Also seid aufrichtig zu euch selber. Ich möchte mich eigentlich an das halten, was Jesus gesagt hat in Offenbarung 2,4. Johannes hat das schon erwähnt, er hat eigentlich vieles erwähnt, was ich noch sagen werde, aber es ist wie in der Bibel, es wiederholt sich alles, was wichtig ist. Und zwar sagt Jesus, bedenke nun, also nachdem er sie ermahnt, eins habe ich wider euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Dann sagt er, bedenket nun, wovon ihr abgefallen seid, wovon du abgefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Am Anfang, bedenke nun, wovon du abgefallen bist. Ich denke, ganz wichtig ist, wenn wir umkehren wollen oder wenn irgendwie, man muss erstmal ein Bewusstsein haben und erkennen, dass man auf einer falschen Bahn ist. Sonst, wenn ich nicht weiß, dass ich falsch gefahren bin, warum sollte ich umkehren? Es ist keine Notwendigkeit gegeben. Und deswegen, wir müssen erstmal zurückgehen, wie wir heute schon gehört haben, und schauen, was war anders am Anfang? Was ist mit unseren Vorsätzen geworden, wo wir uns bekehrt haben? Leben wir so, wie wir wollten? Sind wir brennend? Sind wir in der Gemeinde? Arbeiten wir mit? Hier geht es nicht darum, zurückzuschauen und zu verzagen und zu sagen, damals war alles besser. Nein, es geht hier darum, eine ermutigende Rückschau zu halten und aus dieser Rückschau Kraft zur Veränderung für die Zukunft zu erhalten. Und bei diesem Bedenken, wovon wir abgefahren sind, ist mir auch noch bewusst geworden, Toni hat das heute auch schon gesagt, wir sind ein Leib. mit vielen Gliedern. Und ich glaube auch, dass wir eine Verantwortung, also ich bin mir sicher, wir haben eine Verantwortung füreinander. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und manchmal ist es eben so, dass wir unser Glaubenshaus eingerichtet haben, aufgebaut haben. Wir fühlen uns darin wohl. Und wir merken oft gar nicht, dass irgendwas schief läuft. Also ich kann nur von mir reden. Ich rede überhaupt viel zu mir selber hier. Und es bedarf manchmal der Brüder, dass sie uns ermahnen. Das können wir lesen in Matthäus 18, 15, wo es heißt, wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, geh hin und ermahne ihn. Und wenn nicht, dann nimm noch einen Zeugen mit. Und wenn er immer noch nicht hört, dann stell ihn vor die Gemeinde. Das sagt Jesus zu uns. Und mir ist schon klar, ich möchte hier keine Missverständnisse provozieren. Ich meine nicht, dass wir hingehen zu den anderen und ermahnen, nur damit es uns besser geht, sondern immer im Hinblick oder im Hinterkopf müssen wir die Stelle aus Matthäus 7, 3 haben. Bevor wir hingehen, müssen wir uns selber prüfen. Weil Jesus sagt ganz klar, wenn du hingehst und den Splitter aus deines Bruders Auge entfernen möchtest und hast doch selbst den Balken drin, dann bist du ein Heuchler. Und ich denke aber, in diesem Sinne, wenn wir das im Kopf haben und vorher gucken, was ist denn mit mir, und dann hingehen zu unseren Brüdern, wenn wir sehen, da läuft das falsch, dann glaube ich, ist die Haltung richtig. Das ist diese Haltung der Liebe. Und dann können wir ermahnen. Und ich finde, wir sollen das auch tun. Der zweite Punkt, tue Buße. Der Toni hat hierüber mal gepredigt und ich finde, das ist auch genug. Wir sollten uns vielleicht diese Predigt nochmal anhören, aber vielleicht ganz kurz, was Buße nicht ist. Buße ist nicht irgendwie, wenn ich in die Gemeinde gehe und es predigt jemand und ich werde berührt und ich denke, ich muss mich verändern. Und nehme mir das vor, gehe nach Hause, der Alltag kommt, ich lebe weiter wie bisher. Dann habe ich fast Buße getan. Das soll nicht sein. Also Buße verändert etwas in unserem Leben. Und außerdem ist Reue ungleich Buße. Das hat der Toni in dieser Predigt ganz wunderbar ausgeführt. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Bereut habe ich schon so viel im Leben. Wir haben Dinge getan, die haben wir bitterlich bereut. Und 2 Wochen später haben wir genau das Gleiche wieder getan. Auch hier, Reue ist möglicherweise der erste Schritt zur Buße, aber ist nicht Buße. Was ist dann diese Buße zum Leben? Ich möchte das gerne mit den Worten von C.H. Spurgeon wiedergeben, alter Prediger aus England, 18. bis 19. Jahrhundert. Er sagt, Buße ist ein Hassen der Sünde, es ist eine Abkehr von der Sünde und ein Entschluss, sie in der Kraft Gottes zu verlassen. Und weiter sagt er, ein Zeichen wahrer Buße ist, dass immer Schmerz dabei ist. Und warum Schmerz? Das ist nicht gerade populär. Ja. Aber warum sagt er das? Er sagt es, man muss erst ein Gefühl über die Abscheulichkeit seiner Schuld haben. Ein Bewusstsein der Sünde. Was bewirkt die Sünde? Nämlich ein Getrenntsein von Gott. Sie entfernt und sie fordert den Tod letztendlich. Und niemand kann zu Christus kommen und wissen, dass ihm vergeben wurde, ohne zu fühlen, dass die Sünde ein hassenswertes Ding ist. Denn sie tötete Jesus. Das ist auch ein Indikator, wo wir merken können, meinen wir es aufrichtig. Wahre Buße bewirkt eine Sinnesänderung und bringt rechtschaffene Werke der Buße hervor. Sie ist andauernd. Und auch aus der Predigt von Toni, ich weiß, wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir haben diese geistlichen Wahrheiten. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind wiedergeboren. Der Geist Gottes ist in uns. Unser Geist ist rein und nur dadurch können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und doch sehen wir es an uns selber und lesen in der Bibel in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir leben in diesem Zerriss, in diesem Spannungsfeld und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Buße eine fortdauernde, lebenslängliche Haltung bei uns wird. Sie muss fortdauernd, sie muss beständig sein. Das wollte ich zur Buße sagen. Und dann sagt Jesus weiter und tue die ersten Werke. Johannes hat das vorhin schon illustriert, diese Rückschau zu halten, oder ich habe das auch schon angesprochen. Und ich weiß wohl, dass das Verliebtsein, diese rosarote Brille, die Schmetterlinge im Bauch nicht gleichzusetzen ist mit der Liebe, von der die Weisen erzählen. Aber trotzdem ist dieses Verliebtsein der Beginn der Liebe, behaupte ich. Und Philipp Jonah sagt, mögen die meisten nicht kennen, er sagt sogar, dass das Verliebtsein der einzig vernünftige Zustand der menschlichen Rasse darstellt. Und warum sagt er das? Weil wenn du verliebt bist, wird die in der Gegenwart mit einem Schlag die ganze Zukunft hell. Mit einem Schlag. Und es tritt nicht mehr nur das, was mich ausmacht, in den Vordergrund, sondern die Zukunft nimmt Bedeutung zu. Unser Potenzial tritt zutage. Wir tun Dinge, die wir uns nie getraut hätten. Und beim Verliebten sind die Prioritäten klar gesetzt. Man sagt ja immer, er lebt von Luft und Liebe und er braucht kein Brot und kein Wasser mehr. So ist es manchmal. Und ich denke, auch bei uns Christen soll das so sein, wie der Johannes auch schon gesagt hat. Wir müssen die Prioritäten klar setzen. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Unsere Zukunft liegt hell vor uns. Und all die wichtigen Dinge, die uns oftmals so Sorgen machen, Geld, Sicherheit, Beruf, das nimmt so einen Raum ein. Und ich rede von mir, trennt mich oftmals und hindert mich in meiner Beziehung zu Gott. Es gilt nicht mehr Zeit für Gott zu verbringen, sondern mehr Zeit mit Gott zu haben. Nämlich es geht um die Beziehungsdinge. Und das ist meines Erachtens, das sind die ersten Werke. Am Anfang war das für uns klar. Wir waren bekehrt und überall war Gott dabei. Immer. Wir haben viel Zeit mit ihm verbracht. Und ich denke, dahin gilt es zu kehren. Die ersten Werke zu tun, die am Anfang so selbstverständlich waren. Prüft euch selber. Wir möchten abschließen und noch ein Lied mit euch gemeinsam singen, gemeinsam als Gruppe. Ich hoffe, dass meine Frau noch kommt.
Also ich bin sehr gesegnet. In jeden lebt Gott so viel hinein. Es ist vielleicht ein Schritt, die Gelegenheit zu ergreifen, um es rauszulassen. Gell? Ist nicht ganz so einfach. Aber wenn das geschieht, wird wirklich Segen freigesetzt. Ich bin so dankbar, dass Sie die Herausforderung angenommen haben. Und wir sind so beschenkt worden heute Morgen. Ich möchte mich ganz herzlich noch einmal bedanken. Ihr seid nicht vollzählig heute, glaube ich, oder?
Nein. Wir haben normalerweise noch ein paar mehr Jungs.
Sie haben noch ein paar mehr Jungs, normalerweise. Und noch ein Mädchen. Ich möchte die anderen Gruppen und Hauszellen ermutigen, ihr müsst es nicht so machen, wie sie es heute Morgen gemacht haben. Jede Gruppe ist vollkommen frei, wie sie das gestalten möchte, was ihr wichtig ist. Das kann in Zeugnisart sein, das kann in Lehrart sein, so wie wir es heute Morgen erlebt haben. Egal, wie ihr kreativ seid, wie ihr strukturiert seid, das dürft ihr mitbringen und mit hineinlegen. Denn die Bibel sagt, ein jeder hat etwas und du kannst nur das geben, was du hast und nicht das, was du nicht hast. Das heißt, du kannst nicht etwas nachmachen, was andere haben, kann man versuchen, aber meistens wird es nichts. Aber das, was wir haben, was Gott uns geschenkt hat, das kann total schlicht sein. Aber du darfst sicher sein, dass hier Geschwister sind, die brauchen genau das. Die müssen das hören. Und so funktioniert der Leib. Das ein Glied, oftmals sagt die Bibel, die unscheinbarsten Glieder haben oftmals das, was der Leib braucht. Von daher, keiner braucht sich zurücknehmen, sondern jeder darf einfach dienen mit dem, was er hat. Dankeschön. Dankeschön. Applaus